Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Münchner Kunsthandlung Böhler wurde 1880 gegründet und war vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten in Deutschland, bestens auch international vernetzt. Und sie war in der Zeit des Nationalsozialismus sehr aktiv. So verkaufte Böhler Kunst auch an hohe NS-Funktionäre wie Hermann Göring. In einem Fall ist auch der Verkauf einer Büste an Adolf Hitler belegt. Karteikarten und Fotomappen aus den Jahren 1903 bis 1948 wurden nun mit Informationen zu Käufern und Verkäufern in der Online-Edition Böhler Research ins Netz gestellt. Ich konnte vor der Sendung mit der Projektleiterin Theresa Sepp vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte sprechen und habe sie gefragt, für wen ist diese Datenbank vor allem gedacht?
Ja, für mehrere Leute. Also wir haben hauptsächlich natürlich die Gemeinde der Brunnensforscher und Brunnensforscherinnen. Das sind Leute, die sich eben mit der Herkunftsforschung von Kunstwerken und Kulturgegenständen aller Art beschäftigen. Zum anderen natürlich Museen, die Kunstwerke oder Kulturgegenstände besitzen, die durch die Hände der Kunsthandlung Böhler gingen und die eben anhand der Datenbank Brunnensen nachrecherchieren können. Privatleute sind auch eine Zielgruppe, die Kunstwerke besitzen, die durch die Hände der Kunsthandlung gingen und auch mehr zu Brunnens wissen wollen. Und andererseits natürlich Nachfahren von enteigneten Sammlern und Sammlerinnen, deren Kunstobjekte eben während der NS-Zeit enteignet wurden und über Böhler weiterverkauft wurden zum Beispiel. Also das heißt, anhand der Datenbank kann man Herkunft recherchieren und auch ehemaligen Besitz rekonstruieren.
Ich würde da gerne mal eine doch sehr signifikante Karteikarte, die online steht, jetzt herausnehmen, nämlich den Verkauf einer Büste an Adolf Hitler. Wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, dann wusste das Museum, das jetzt die Besitzerin sozusagen dieser Büste ist, nämlich das Wallraf-Museum in Köln, vorher gar nicht, was das für eine Büste ist.
Also das Wallraf-Richarts-Museum in Köln hat diese Büste als Dauerleihgabe von der Kunstverwaltung des Bundes. Also Besitzerin ist der Bund in dem Fall. Bis jetzt war die Büste immer bekannt als einfach nur Frauenbüste. Man wusste nichts, woher sie kam. Man wusste den Künstlernamen, der ist in die Büste graviert. Und man wusste nicht, wer an der Büste dargestellt ist. Und meine Kolleginnen haben dann per Zufall diese Karteikarte gefunden, wo eben dieser Erwerb durch Hitler dokumentiert ist. Und anhand der Fotomappen konnte man dann nachweisen, dass es sich dann tatsächlich um diese Büste handelt, die eben heute im Wallraf-Richarts-Museum ist. Und auf dieser Karteikarte war dann auch der Name der Dargestellten dokumentiert, und zwar Mathilde Wesendonck, eben eine als Muse von Richard Wagner bezeichnete. Das heißt, irgendwie durch diesen Fund konnte man eben nicht nur die Provenienz feststellen, sondern eben auch zur Objektidentität beitragen.
Erzählt denn eigentlich jede Karte in diesem Archiv eine Geschichte darüber, wie der Kunsthandel in der NS-Zeit funktionierte?
Kunsthandel in der NS-Zeit ist natürlich groß. Also sie erzählt natürlich immer nur die Sicht von Böhler. Aber dadurch, dass Böhler so weit vernetzt war und wirklich einer der bedeutendsten Akteure war im Kunstmarkt im Deutschen Reich in der Zeit, erzählen diese Karten natürlich immer Geschichten, wie das funktioniert hat. Das heißt, wir haben die Akteure des Kunsthandels, aber wir haben auch Geschäftspraktiken darauf festgehalten. Also die Karteikarten geben eben Aufschluss über Kommissionsgeschäfte, über andere Kunsthandlungen, die in den Einkauf oder in den Ausgang des Objekts involviert sind, in Geschäftsbeteiligungen und so weiter. Das heißt, anhand von solchen Karteikarten kann man eben auch Netzwerke rekonstruieren, kann man Handelspraktiken rekonstruieren.
Kann man denn auch Sammlungen rekonstruieren?
Ja, natürlich mit Hilfe von Böhler, dadurch, dass er so eine bedeutende Kunsthandlung war, wurden mit Hilfe von Böhler ganz viele Sammlungen aufgebaut, auch schon in den 10er, 20er, 30er Jahren. Böhler hat ein Werk gekauft, hat es dann mehreren Leuten angeboten, weil er genau wusste, der Sammler XY interessiert sich für diese und diese Art von Kunst, hat es dann vielleicht an den verkauft, wenn es funktioniert hat. Das heißt, wenn man diese Karteikarten in der Gesamtheit betrachtet, kann man eben sehr schön solche Entstehungen von Sammlungen rekonstruieren.
Man muss bei so einem Projekt allerdings auch sich mit dem Datenschutz beschäftigen. Was genau könnte hier eigentlich problematisch werden?
Problematisch sind natürlich Angaben zu Personendaten und vor allem in Verbindung mit Besitz. Also das heißt, wenn jetzt eine Person ein Objekt nach dem Krieg erworben hat bei Böhler, dann stellen wir das jetzt natürlich nicht einfach so online. Da greift dann natürlich der Datenschutz und Persönlichkeitsrechte.
Und gerade die Karteikarten nach 1948, die sind wahrscheinlich auch noch mal sehr aufschlussreich für die Provenienzforschung. Was mit Bildern passiert ist, von denen man möglicherweise gar nicht weiß, wo sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelandet sind.
Genau, also die Provenienzforschung hört ja nicht mit Kriegsende auf. Also es gab natürlich auch sehr viele Werke, die in der NS-Zeit angekauft wurden von Böhler und dann nicht bis 1945 verkauft wurden, sondern dann über teilweise 20, 30 Jahre bei der Kunsthandlung blieben und dann erst in den 60er, 70er Jahren verkauft wurden. Und diese Daten geben wir natürlich jetzt nicht frei. Das sind natürlich sehr relevante Informationen für die Provenienzforschung, weil wir dann durch Personen oder Institutionen, die dann diese Werke eben in den 60er Jahren zum Beispiel erworben haben, natürlich ein weiteres Glied in der Provenienzkette rekonstruieren können.
Die Kunsthistorikerin Theresa Sepp vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München und Projektleiterin von Böhler Research, einer Online-Edition zur Münchner Kunsthandlung Böhler.